Es ist ein besonderer Tag und auch eine besondere Stunde für unsere Brüder und Schwestern im Herrn, die sich heute taufen lassen möchten. Es ist aber nicht nur ein besonderer Tag für sie, sondern für uns als Gemeinde. Aber wisst ihr, besonders auch für unseren himmlischen Vater. Mit welchem Wohlwollen schaut er doch jetzt auf seine Kinder herab und die ganze Engelschar, sie jubilieren vom Himmel herab, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die den Bund eines guten Gewissens vor Gott schließen wollen. Ich möchte heute Nachmittag mehr so auf die praktische Durchführung auch der Taufe auch eingehen. Als Nachfolger Jesu treten wir in seine Fußstapfen. So, diesen Satz haben wir schon öfters gehört und er ist uns auch vertraut. Aber er schließt auch das ein, dass wir den ganzen Weg mit Jesus auch gehen. Und in Bezug auf die Taufe hat unser Herr und Heiland uns persönlich auch ein Vorbild hinterlassen. Er hat sich ja bei Johannes dem Täufer taufen lassen. Wir lesen, dass er an einer, oder dass Johannes an der Stelle taufte, wo es viel Wasser gab. Und so kam da Jesus zu ihm und hat sich auch taufen lassen. Und wisst ihr, unser Herr und Heiland, er hat es nicht in dem Sinne nötig gehabt, denn er war ohne Sünde. Aber er hat uns ein Vorbild gegeben und wenn die Schrift uns sagt, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werden soll, wie es der Vater vorgesehen hat. Wenn wir weiter so die Schrift auch lesen, so sehen wir, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern auch umherzog und Menschen, die zum Glauben kamen, die wurden auch getauft. In Johannes 4 lesen wir zu Anfang so interessant, dass der Herr Jesus selber nicht taufte, aber seine Jünger haben getauft, die Geschwister im Herrn, die jetzt zum Glauben gekommen sind. Es ist auch so interessant, warum hat der Herr Jesus selber nicht getauft? Vielleicht geht er so in die Richtung, wie der Apostel Paulus auch ermahnen musste, ja, dass wir nicht auf Kephas, dass wir nicht auf Apollos oder sonst wie auf einen Bruder sozusagen getauft sind oder uns nennen sollen als Gemeinde, sondern es gibt nur eine Gemeinde. Und so denke ich, hat der Herr Jesus wirklich in seiner Weisheit nicht einige sozusagen während seines Erdenlebens getauft und die anderen hätten keine Möglichkeit gehabt. So, die Jünger lesen wir, Johannes 4 zu Anfang, sie haben die Gläubigen dann auch getauft. Und als der Herr Jesus dann ja gen Himmel fahren sollte, so hat er ja den Missionsbefehl uns als Nachfolger Jesu weitergegeben. Das lesen wir Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret alle Völker und dann taufet sie. Es mag die Frage aufkommen, wer ist nun taufberechtigt? Und ich bin so dankbar auch für die Ansprache auch heute Morgen, wo der Kern ja, auf das Thema des Glaubens auch gelegt wurde. In Markus 16, Vers 16 heißt es, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. wer da glaubet. Und wir haben gehört, dass es nicht nur dieser allgemeine Glaube ist, es ist auch kein Kopfglaube, wo man sich etwas einredet, sondern es ist dieser lebendige Glaube, diese persönliche Erfahrung mit unserem Herrn und Heiland, wo man dem Ruf, in die Nachfolge zu treten, ja gesagt hat, so wie es uns auch die Sänger zum ersten Gottesdienst schon gesungen haben, dass man von der Seite des Menschen ja sagt zu Gottes Willen, in die Nachfolge tritt. Aber dann kommt das Wichtigste. Es reicht nicht nur aus, dass wir unseren Teil beitragen, sondern Gott von seiner Seite. Er erfüllt alle Verheißungen und er gibt dann neues Leben. Wir sagen auch Wiedergeburt dazu. Ja? Ein Mensch, der von ganzem Herzen seinen Zustand vor Gott erkennt, der Buße tut, der Sünden bekennt, dem ist Gott gnädig und gibt neues Leben. Und das heißt, zum Glauben an Jesus Christus auch doch zu kommen. Seht, wenn wir jetzt besonders auf die Taufe doch zu sprechen kommen, dann können wir sagen, die Taufe an sich, sie bewirkt keine Reinigung des Herzens. Die Taufe an sich, das Wasser, bewirkt keine Reinigung. In Offenbarung 1, Vers 6 heißt es ihm, das heißt Jesus Christus, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Nur der Herr Jesus, indem er ans Kreuz auf Golgatha gegangen ist, nachdem sein Blut geflossen ist, dieses Blut kann unsere Sünden auslöschen, aber nicht das Wasser, in das wir untertauchen, sondern wirklich nur auch das Blut. Und das ist sozusagen ja doch die Voraussetzung, ja, um überhaupt an der Taufe teilnehmen zu können. Mir ist es so, als junger Mensch, als Jüngling, es so, ja, wie soll ich sagen, im Gedächtnis hängen geblieben, ein Lied, da heißt es im Chor, frei, 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 von Sünden bin ich frei. Von Welt und aller Eitelkeit hat Jesus mich befreit. Das war so ein Lieblingslied von meinem Opa und das hat er so oft auch zitiert. Und das war für mich so als junger Mensch, als ich dann zum Glauben kam, es war für mich eine ganz, ganz große Stütze. Frei, frei, frei. Allein durch das Blut Jesu Christi. Durch die Taufe werden wir auch nicht Mitglied einer Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde führt keine Mitgliedsbücher, sondern Gott allein trägt denjenigen, der sich bekehrt hat, der neues Leben bekommen hat, in das Buch des Lebens ein. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 47, nachdem auch die Jünger in der Kraft des Herrn auch das Wort verkündigten. Und da heißt es in dem zweiten Teil, der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Das heißt, Menschen, die die frohe Botschaft des Evangeliums gehört haben, die ihr Herz geöffnet haben und die den Herrn Jesus angenommen haben. Diese Menschen tat der Herr hinzu zur Gemeinde. Das heißt, auch hier können wir sagen, die Taufe an sich, sie bewirkt es nicht. Wir werden durch die Taufe kein Mitglied einer Gemeinde, sondern in dem Moment, wo wir Leben aus Gott bekommen haben, da sind wir ein Kind Gottes. Und das ist das Wunderbare, dass kein Mensch uns nach seinem Gutdünken irgendwie in die Gemeinde aufnehmen muss und auch keiner uns ausstreicht, sondern das hat Gott allein sich vorbehalten. Der eigentliche Sinn der Taufe ist eigentlich der, dass man in der Öffentlichkeit bezeugt, dass, was Gott bereits vorher an meinem Herzen, an meinem Leben getan hat. Wir sagen, es ist eine Verordnung des Herrn und es ist so, er hat sie hinterlassen, wir haben auch die Verse gelesen, aber es ist sozusagen, was nachträglich geschieht. Seht, der Gedanke wurde auch schon erwähnt. Wir können uns bei einer Evangelisation bekehren, wir können uns bei einem, ich sag mal, normalen sonntäglichen Gottesdienst bekehren, wir können uns aber auch schlicht zu Hause bekehren. So, Gott führt uns ganz, ganz unterschiedliche Wege. Da können wir dem Geist sozusagen nicht wehren, wie er an den Seelen wirkt. Und wisst ihr, für uns, die wir in einem friedlichen Land leben, bedeutet die Taufe, ja, wie soll ich sagen, es ist ein großes Fest. Wir freuen uns, dass es auch ja, öffentlich bekannt wird. Aber ich glaube, es hat nicht diese Tragweite wie in einem Land, wo Verfolgung stattfindet. Wenn ich mir vorstelle, in einem muslimischen Land, Menschen, die sich vielleicht auch ja, zu Hause irgendwie bekehrt haben, für die bedeutet Taufe, gehen aufs Ganze. Sie gehen sozusagen an die Öffentlichkeit und jeder sieht jetzt, ja, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Die Taufe oder im Wort Gottes werden uns einige Verse auch gegeben, was die Taufe eigentlich ausdrücken sollte. Wir lesen in Römer 6 die Verse 3 bis 5. Römer 6. Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandern. Denn wenn wir mit ihm verwachsen sind zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Und hier werden uns eigentlich drei Bilder gegeben, dass die Taufe, wie das Neue Testament uns zeigt, stellt den Tod, das Begräbnis unseres Herrn und die Auferstehung unseres Herrn auch dar. Und wenn wir zuerst nur auf den Tod eingehen. Wir lesen zum Beispiel Johannes 17, möchte ich uns auch drei Verse vorlesen. Johannes 17 ab dem 14. Vers. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch nicht von der Welt bin. Schaut mal, und das ist dieses Bild des Todes. Ein Mensch, der in die Nachfolge getreten ist, es schließt sehr viel ein, dass man dem alten Leben absagt, dass man tot ist, all den Werken, die man früher getan hat, alter Gesinnung und jetzt ein neues Leben hat. Man ist aber dem Alten tot. Und diese Verse, die jetzt hier Jesus seinen Nachfolgern mitgibt, als ich das, obwohl die doch so irgendwie bekannt sind, aber als ich so in der Vorbereitung auf diese Verse auch gestoßen bin, die gehen doch sehr weit. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das wird sich bemerkbar machen an dem Denken, an dem Handeln, an dem Reden, an dem Benehmen. Wir sind der Welt abgestorben. Wir sind tot der Welt. Der andere Gedanke ist, dass die Taufe ja dieses Begräbnis darstellt. Und das bedeutet, wenn die Taufe durchgeführt wird, dass man wirklich unter das Wasser komplett untertaucht. Das ist kein Besprengen, es ist auch kein Begießen, sondern es ist ein komplettes Untertauchen unter das Wasser. So wie ein Mensch, der begraben wird, man tut da nicht bloß etwas Erde auf den Sarg drauf, sondern nachdem man Abschied genommen hat, man wird komplett mit Erde bedeckt. Und so ist es auch das Bild, was hier der Apostel Paulus in Römer nimmt, das Bild des Begräbnisses. Man ist sozusagen im Wasser komplett auch untergetaucht. Und dann das andere schöne Bild, auch das Bild der Auferstehung. Es ist wunderbar, wenn wir hier auch in Römer 6, Vers 4 und den zweiten Teil dann hier auch lesen, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir zu einem neuen Leben. Und das ist das Wunderbare. Der Herr Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die Auferstehung eines Menschen, der früher tot war, in Sünde, sagt uns das Wort Gottes, aber nun Leben aus Gott hat. Und wisst ihr, Geschwister, allein dieser Gedanke, ich weiß nicht, er wird mir immer irgendwie neuer und wird mir immer so irgendwie tiefer, legt er mir sich aufs Herz. Welch ein Wunder geschieht in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, wenn Gott einen Menschen, der tot war, der wirklich in Sünden gelebt hat, dass er ihm neues Leben gibt. Es ist ein Gedanke, der mich immer wieder aufs Neue, besonders auch anspricht. Und das ist hier auch dieser Gedanke durch die Taufe, wenn jemand untergetaucht ist und dann wieder auftaucht und sein Blick auf Jesus Christus nach oben zum Himmel auch geht. Man ist nicht nur in dem Sinne gestorben der Welt, sondern man ist mit Jesus auferstanden. Er hat uns neues Leben auch gegeben. Das sind so die Bilder, die uns das Wort Gottes auch gibt. Und ich möchte jetzt besonders auch auf die Brüder und Schwestern eingehen, die sich jetzt auch taufen lassen möchten. Und es ist ein Schritt des Gehorsams, haben wir gehört. Und Gott wird euch besonders auch segnen, meine Lieben. Es ist schön, mit Gott so Schritt für Schritt zu gehen und wirklich als seine Nachfolger in seine Fußstapfen dann auch zu treten. Aber wisst ihr, die Taufe wird durchgeführt, es ist ein ganz besonderer Tag für euch, aber das Leben, es wird weitergehen. Morgen fängt wieder der Alltag an, wir gehen vielleicht in die Schule, vielleicht zum Studium, vielleicht zur Arbeit, es ist ganz unterschiedlich. Und wir müssen sozusagen uns wiederum beweisen in dieser Welt. Ich möchte uns zwei Verse vorlesen, die bereits heute Morgen erwähnt wurden. Philipper 1, Vers 27. Lebt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft und euch in keiner Weise von den Widersachern erschrecken lasst. Der erste Gedanke: Lebt nur würdig des Evangeliums. Es ist ein Gedanke, da kann man ja eine ganze Botschaft auch bringen. Die Zeit haben wir nicht, aber das ist so ja meine Bitte, mein Herzenssehen an euch. Gott hat euch Leben aus Gott gegeben. Ihr habt euch ja schon bewiesen. Ihr dient ja seit einigen Monaten, manche schon auch etwas länger Gott. Ihr habt euch in dem Sinne bewiesen, dass ihr euch an Gott gehalten habt, doch bis hierher. Und darum jetzt auch dieser Aufruf, auch des Apostel Paulus an die Philipper, dieser Aufruf, lebt nur würdig des Evangelium weiter. Lebt würdig. Das möchte ich euch auch so ans Herz legen. Das schließt hier, er führt die Einheit an, dass man in einem Geist steht und mit einer Seele kämpft, auch für den Glauben, dass man sozusagen auch anderen Menschen ein Vorbild, ein Segen, ein Licht auch ist. Aber es wird hier auch ein Gedanke in dem 28. Vers und gesagt, und euch in keiner Weise von den Widersachern erschrecken lasst. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 17, die Welt, sie hasst euch. Es wird nicht bei jedem sich vielleicht in gleicher Weise zeigen. Aber ich bin mir überzeugt, wenn wir entschieden uns für Jesus Christus bekennen, es wird uns etwas kosten. Seht, und es liegt Satan, es liegt diesem Widersacher so auf dem Herzen, dass er Menschen, die in die Nachfolge getreten sind, dass er sie von diesem Weg wieder abbringen möchte. Und das muss uns allen eigentlich ja bewusst sein. Es ist uns bewusst. Aber ich denke, es ist immer wieder doch gut, dass wir uns auch daran erinnern. Er hat nur eins im Sinn, uns vom Weg abzubringen. Und darum auch hier dieser Aufruf, dass wir uns in keiner Weise von den Widersachern erschrecken lassen. Und ich möchte euch das Wort unseres Herrn Jesus in Johannes 16, Vers 33 mitgeben. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, meine Lieben. Andere Menschen, Kinder Gottes, die laufen mit euch mit. Seid getrost. Es sind Eltern, es ist die Gemeinde, die auch für euch betet. Und seid auch getrost, wenn ihr ganz allein an einem Ort seid. Seid getrost, warum? Weil der Herr Jesus bei euch ist. Seht, Jesus ist Sieger. Er hat Welt, Sünde, Satan hat er überwunden. Und darum steht er mit seinen Verheißungen doch zu uns. Und noch ein Vers, der euch auch ja, den Trost auch für den Alltag geben soll. Aus Judas, den 24. Vers, möchte ich euch noch vorlesen. Dem aber, der euch vor allem Straucheln behüten und euch vor das Angesicht seiner Herrlichkeit untadelig mit Freuden stellen kann. Diesem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Dem, der euch vor allem Straucheln behüten kann. Seid getrost, meine Lieben. Setzt eure Hoffnung ganz auf den Herrn. Er wird euch segnen, er wird euch durchtragen, damit durch euren Wandel, durch euer Zeugnis, er allein auch gepriesen werden möchte. Gott segne euch. Amen.